Und wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, und zwar unserem Lieblingsfehler. Und dafür haben wir uns einen Gast mit eingeladen, der seine Geschichte erzählen wird. Und Tom und ich sind auf jeden Fall jetzt gespannt auf den Einsatz und auch, was daran vielleicht nicht so optimal gelaufen ist oder was vielleicht auch gut gelaufen ist. Und ja, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal vor, wie du möchtest und was du preisgeben möchtest.
Ja, hallo, mein Name ist Anton, ich bin Notfallsanitäter, jetzt seit 3 Jahren und seit 8 Jahren im Rettungsdienst unterwegs und einmal so die Karriereleiter von unten durchgelaufen, was die Qualifikationen angeht. Und ja, ich kann auch sagen, ich bin 26 Jahre alt und ich glaube, das war auch schon das Relevanteste. Und dann würde ich gleich einfach in den Fall einsteigen.
Leg los.
Ihr werdet alarmiert als RTW und NEF zu einer bewusstlosen Person in die S-Bahn und fahrt von der gleichen Wache los. Da fahrt ihr so 5 Minuten hin. Ihr nehmt eure Sachen mit, also die beiden Rucksäcke, in dem Fall das EKG und die Absaugpumpe und den Zusatzrucksack vom NEF mit dem Zusatzequipment und lauft dann zum Bahnsteig und dort findet ihr dann eine männliche Person in diesem Eingangsbereich von so einer handelsüblichen S-Bahn liegend vor. Auf die Ansprache reagiert sie nicht und auch auf einen taktilen Reiz bleibt die Person bewusstlos und ist damit so auf den ersten Blick oder auch die erste Untersuchung, GCS3. Zum Primary Survey, schaut euch in die Atemwege, da ist kein Zungenbiss, die sind halbwegs frei, habt auch kein Atemgeräusch, das irgendwie auf ein Schnarchen oder eine Zungenobstruktion hindeutet. Und was euch so ein bisschen entgegenkommt, ist so ein C2-Filter. Die Atemfrequenz ist eher gedrückt, also so um die 8 schätzt ihr, eher flaches Zitalvolumen. Und wenn ihr dann vom C3 die Sättigung dran macht, die ist 85. Der Puls peripher, den könnt ihr normal tasten und den Blutdruck, den ihr ermittelt, der ist bei 130. Und das EKG, das ihr anbringt, das zeigt den erstmal unauffälligen Sinusrhythmus im Bildschirm. Und wenn ihr dann weitergeht und nochmal das Bewusstsein genauer untersucht, dann merkt ihr immer noch keine motorische Äußerung oder irgendeine Reaktion auf einen Anfassen oder einen leichten Schmerzreiz. Der PZ ist normal, die Pupillen sind eher weit, reagieren aber beide prompt auf Licht. Im Ohr die Temperatur gemessen ist bei 36 Grad und sonst könnt ihr erstmal, wenn ihr guckt und tastet und das T-Shirt hochhebt, nichts finden, was irgendwie auffällig wäre. Was ihr noch findet, ist ein Substitutionsausweis und da steht sozusagen drauf, dass der Patient im Methadon-Programm ist. Wenn ihr ihn anschaut, den Patienten, dann ist er zwischen 30 und 40 Jahre alt und das war's erstmal.
Also tatsächlich, auch wenn es ein bisschen schulmäßig wirkt, aber so von der Schilderung S-Bahn, frage ich mich erstmal, ist das wirklich eine sichere Einsatzstelle? Also jetzt nicht vom Patienten ausgehend, sondern von dem ganzen Verkehr drumherum. Also muss ich da noch was bedenken?
Also die S-Bahn steht, die Menschen im Abteil sind sozusagen geräumt, da steht nur noch der Lokführer und ihr als Team könnt da keine Gefahr erkennen.
Gut. Also, aber wirkt immer so ein bisschen künstlich, aber ich glaube, man muss sich das schon bewusst machen.
Auf jeden Fall, wichtig. Es war jetzt natürlich für mich so in dem Fall, dass ich jetzt, wenn ich darauf zurückblicke, wir hatten da keine Gefahr, deswegen bin ich jetzt auch gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt nochmal da was dazu zu sagen. Aber ja, also Es gibt auf jeden Fall keine Gefahren. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr ja mal sagen, was würdet ihr jetzt mit dem Patienten anstellen in der Situation? Also vielleicht gucken, dass man in den Rettungswagen kommt oder vor Ort irgendwie noch Maßnahmen treffen.
Also ich glaube, ich würde je nach Wehensituation ihm schon vor Ort noch einen Zugang legen, um zumindest intervenieren zu können. Und dann bin ich, wenn der Weg es zulässt, ein Freund vom geschützten Raum und das wäre für mich der Rettungswagen. Ja.
Ich glaube, ich würde noch Sauerstoff machen, aber ja.
Ja, für den Transport auf jeden Fall. Ja.
Genau, also dass man zumindest, wenn der jetzt so eine Atemfrequenz von 8 hat und das, du hast ja gesagt flach, aber zumindest irgendwie einigermaßen suffizient, dass man das vielleicht noch irgendwie, ja, zumindest mit Sauerstoff schon mal den Weg in RTW. Ja.
Also genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben das Team so ein bisschen gesplittet. Ich bin NEF gefahren und habe dann den F-Surfer, der an dem Tag auf dem NEF dabei saß, wir sind dann mit dem RTW-Schlüssel zum RTW gegangen, haben die Trage geholt und der Rest vom Team hat dann den Patienten sozusagen erst versorgt. Und als wir dann wiederkamen, war die PVK-Anlage frustran und die haben über eine Sauerstoffmaske Sauerstoff gegeben und einen Kühltubus einführen können, der auch wunderbar toleriert wurde. Dann haben wir nochmal kurz besprochen, wie wir weitermachen und haben dann entschieden, dass wir jetzt den Patienten sozusagen mit dem Tragetuch auf die Trage legen und erstmal in den RTW gehen und dort nochmal ein Reassessment machen. Das haben wir auch so gemacht. Also es dauert dann so 3-4 Minuten, bis man dadurch die 2 Aufzüge vom Bahnsteig runter, durch den Tunnel und wieder hoch beim RTW war. Und an der Situation hat sich eigentlich in dem Sinn dann nachher nichts verändert, außer dass die Sättigung angestiegen ist, aber das Tidalvolumen, die Bilanz, war völlig unverändert. Dadurch, dass wir den Substitutionsausweis gefunden haben für Methadon, haben wir uns dann entschieden, auch wenn er jetzt keine klassischen Stecknadelpupillen hatte, aber doch halt sozusagen so einen leichten opioides Toxidrom hätte man da vielleicht zumindest, wenn vielleicht auch andere Substanzen noch im Spiel sind, da rein etablieren können, haben wir uns entschieden, dass wir dann Naloxon geben wollen und einmal zumindest probieren, ob durch eine Naloxongabe sich irgendwas verändert.
Wurde diese Arbeitsdiagnose vernünftig kommuniziert? Also einfach nur aus Interesse. Also hat jemand gesagt, ich gehe davon aus, dass wir hier eine Intoxikation haben, höchstwahrscheinlich opioidbasiert.
Genau, in diesem Reassessment haben wir das einmal besprochen, dass es vermutlich eine Mischintoxikation ist. Zumindest ist jetzt nicht klassisch alles, gerade mit den Pupillen, auf eine reine Opioidintoxikation erfüllt. Und mit dem C2-Filter hätte man noch zumindest einen Anhalt auf einen zweiten Stoff, der da mit im Spiel ist. Und es war schon Verdacht auf Mischintoxikation.
Aber super. Aber wenn das kommuniziert wurde, das ist
genau, es wurde kommuniziert.
Fürs Teammanagement richtig gut.
Genau, dann haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt und zwar war die optische Venenlage nicht ganz so perfekt und der Notfallsanitäter vom RTW hat sich dann auf der rechten Seite positioniert, der Notarzt am Kopf und ich auf der linken Seite. Ich habe dann versucht, sonografisch kubital in der Vene zu punktieren. Der Kollege auf der anderen Seite, ohne Sono auf der anderen Seite, hat er nochmal eine Vene gefunden gehabt. Und unser Notarzt hat versucht, die Jugularis externa zu punktieren. Mhm. Und bei also allen drei, wir haben die Venen getroffen, aber die haben sich entweder nicht vorschieben lassen, sind geplatzt oder
I feel the pain.
Drei Frustrane, also weitere drei, muss man ja sagen, weitere drei Frustrane PVK-Anlagen. Mhm. Und dann hat sich unser Notarzt dann dazu entschieden, dass er doch nochmal mit dem Sono auf die Jugularis interna schaut und hat dort dann eine weiße Vigo eingebracht und die hat sich auch gut spülen lassen und die lag auch sonografisch in der Vene drin.
In der interna?
In der interna, genau.
Spannend.
Genau. Ich weiß nicht, hättet ihr vielleicht anderen Zugangsart jetzt noch bevorzugt? Oder hättet ihr...
Ich glaube, ich hätte, so wie du es schilderst, eher gebohrt, als...
Ich glaube, ich auch.
Als in die Interna zu gehen. Mhm. Wobei ich auch aus meiner Rettungsdienstzeit, ich habe das präklinisch noch nie gemacht, ich habe es innerklinisch schon mal gemacht. Es gibt noch dieses Vena Anonyma, diesen Hack, dass es im Endeffekt eine Punktion von supraklavikulär aufs Jugulum zu und da trifft man wohl, also das war jetzt so Prä-Sono, Prä-IO-Zugang, der Shit, da trifft man mit hoher Wahrscheinlichkeit quasi in den Übergang von der Subclavia in die Cava und also alte Notärzte und Kardioanästhesisten schwören auf diesen Zugang.
Das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, ich auch nicht. Vor allen Dingen, ich stelle mir das, also hast du da Daten zu Pneu?
Ich habe da mal eine Studie zu vorgestellt. Aber
nicht mehr im Kopf.
Nicht Daten zu Pneu. Ich glaube, die Pneu-Quote war gar nicht so hoch.
Okay.
Ja, aber natürlich, das Risiko ist also
nicht so niedrig.
Du punktierst halt blind in Thorax rein. Also, ja.
Also im Gesamtkontext, glaube ich, kann man das ganz gut erklären. Es ist so ein Patient, der ist nicht ganz schlecht und nicht ganz gut. Und dann ist es so dieser Graubereich, wo man nicht unbedingt gleich bohren will. Und das hat uns, denke ich, dazu veranlasst, da einfach nochmal zu sagen, wir probieren es nochmal großzügig, da eine PVK einzulegen. Und es ist,
ich glaube, wir können es alle voll verstehen.
Okay, dann ist sehr gut, wenn ihr genau wisst, was ich meine. Gut, dann lag diese PVK in der Jugularis interna und wir haben dann 0,4 Milligramm Naloxon gegeben. Und da ist erstmal nicht so viel passiert. Und tatsächlich das Einzige, was war, ist, dass der Patient einmal gehustet hat und diesen Hüdeltubus sozusagen nicht mehr toleriert hat. Aber an der Vigilanz hat sich absolut nichts verändert. Und dann, also so eine wirklich schöne, erfolgreiche Naloxongabe hatten wir uns sozusagen anders vorgestellt. Und in dem Sinn waren wir dann vor der Entscheidung, machen wir jetzt eine Narkose oder nicht. Wie würdet ihr das jetzt sehen? Also GCS3, so... Pradipnö, aber gut zumindest gut oxygeniert.
Wie weit ist der Weg ins Krankenhaus?
Tatsächlich 5 Minuten.
Ich würde mich wahrscheinlich dann dagegen entscheiden.
Also man kann das in beide Richtungen entscheiden. Und es gibt da kein richtig und kein falsch. Ich glaube, das muss man erstmal betonen. Die alte Diktion wäre ganz klar gewesen, der Typ braucht eine Schutzintubation, der Typ braucht einen Tubus. Man muss sich fragen, der braucht wahrscheinlich auch einen Tubus, wenn der nicht wacher wird. Braucht er den aber wirklich jetzt im Rettungswagen in einer doch ja eher nicht so routinierten Einleitungssituation? Ich weiß nicht, welche Fachrichtung der Notarzt hatte, aber man muss ja, und da schließe ich mich, als ich noch Rettungsassistent war, mit ein, für den durchschnittlichen Rettungsassistenten, die durchschnittliche Rettungsassistentin ist das ja nicht das tägliche Hand und Brot. Da ist ein Schockraum, einfach mit einer Anästhesiepflegekraft, mit einem Anästhesisten, mit wahrscheinlich sogar 2 Ärzten oder Ärztinnen.
Und einem aufgezogenen Spritzensatz, weil ich finde, das ist ein riesen zeitlicher Faktor.
Einfach die sicherere Variante. Deswegen würde ich heutzutage vielleicht auch sagen, okay, 5 Minuten Fahrt, der hat vorher nicht aspiriert, der lag da schon in der S-Bahn, der hat auf dem Weg in der RTW nicht aspiriert. Die 5 Minuten vielleicht sogar in stabiler Seitenlage, wobei die Evidenz zu instabiler Seitenlage ist auch dünn, aber ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch und beides würde einem im falschen Schockraum vorgehalten werden. Also.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, du musst dich wahrscheinlich in beide Richtungen rechtfertigen. Also es kann sein, dass du dich in beide Richtungen rechtfertigst. Wenn du ihn nicht intubiert hast, musst du dir anhören, oh ja, die traut sich nicht zu intubieren. Und wenn du ihn intubiert hast, dann wird irgendwie ein, was weiß ich, vielleicht auch neurologischer Kollege sagen, jetzt kann man den gar nicht beurteilen.
Was ich vielleicht vorhin vergessen habe zu erzählen, also fremdanalytisch war das so, dieser Patient saß wohl in der S-Bahn und ist dann sozusagen synkopiert und liegen geblieben. Das war das, was wir fremdanalytisch hatten, das hätte ich am Anfang vielleicht nochmal erwähnen sollen, ob es jetzt was ändert oder nicht. Und tatsächlich ist natürlich nachher, ist es tatsächlich auch die Mischintoxikation oder ist da noch irgendein anderer Player im Spiel, der vielleicht dazu kommt?
Ein Gedanke, den ich noch gerade habe, ist wegen der Zugangsfixierung, ist jetzt ein bisschen postmortales Klugscheißen, aber dafür sind wir ja irgendwie auch hier. Naloxon wirkt auch intranasal. Also wenn jetzt wirklich Naloxongabe das Ziel war, dann hätte man es auch über ein MRD machen können.
Das habe ich eben auch schon gedacht, ja.
Aber ist natürlich retrospektiv immer leicht zu sagen.
Aber du willst doch trotzdem für den wahrscheinlich einen Zugang haben, wenn man ehrlich
ja,
ist.
Will man definitiv.
Also es hätte wahrscheinlich am Ende nichts geändert.
Ja, ja.
Wissen wir es?
Nie.
Wissen wir nie. Ja.
Ja.
Also ihr hättet euch wahrscheinlich beide gegen die Narkoseeinleitung entschieden. Wir haben uns in dem Fall dafür entschieden und haben dann einmal einen 10-for-10 gemacht und die Teamaufteilung besprochen. Das heißt, ein Team Medikamente aufziehen, ein Team Atemweg und der Notarzt selber hat sich dafür entschieden, dass er die Präoxygenierung mit einem Beutel und einer Maske durchführt. Was wir haben, ist neuerdings RSI-Schablonen, die wir auf unsere Ablagen legen können. Also wirklich so
sehr gut
zum Aufpuzzeln, wo wirklich alles drauf ist. Und das kam dann auch gerade, oder das kommt in diesen, sagen wir mal, unnatürlichen oder Situationen, die im Rettungsdienst nicht ganz so regelhaft durchgeführt werden, kommt es dann schon sehr entgegen. Und gerade Teammitglieder, die nicht so geübt sind, gerade wie die beiden FSJler-Innen, die dabei waren, können dann sozusagen auch mehr dazu wirken, weil sie einfach nochmal was Optisches haben.
Absolut.
Die Narkoseeinleitung haben wir dann mit RS-Ketamin, Midazolam und Rocuronium geplant. Und vor der, oder als dann alles bereit war, habe ich dann nochmal unsere RC-Checkliste genommen und dann sind wir nochmal alles durchgegangen und da ist uns direkt aufgefallen, dass die Absaugung nicht gerichtet war. Die haben wir dann noch gerichtet. Dann haben wir in dem Rahmen besprochen, was wir machen oder was der Notarzt machen möchte, wenn die erste Laryngoskopie fehlschlägt. Da haben wir dann besprochen, dass es dann einen Wechsel auf normales MacPlate plus Bougie kommt. Und der Plan B in dem Sinn war dann der Larynx-Tubus. Man muss sagen, wir haben leider noch Larynx-Tuben. Das wird sich aber in naher Zukunft auch noch ändern.
Haben wir auch noch. Also,
ja?
Ja, ja.
Dann haben wir weiter unten auf dieser Liste stehend einen zweiten Zugang. Also sozusagen, dass wir einen zweiten Zugang oder vorgeschlagen, einen zweiten Zugang zu legen, das wurde in dem Rahmen dann abgelehnt, da wir dann doch irgendwie im Flow waren. Und die dritte Sache, die wir noch abgelehnt haben, war einmal eine Apnoe-Oxygenierung, also sozusagen die zusätzliche Sauerstoffbrille mit 15 Litern. Und was wir dann noch gerichtet haben im Rahmen von der Kreislaufstabilisierung ist ein prophylaktischer Norepinephrin-Perfusor. Und als wir dann die Liste durch hatten mit den ganzen Punkten, haben wir die Induktion gestartet.
Während aber erstmal ja perfekt, ne? Also jetzt mal abgesehen von den Sachen, die ihr ausgelassen habt auf der Liste. Und man kann sich ja bewusst gegen Sachen entscheiden. Also das ist ja auch nichts Falsches. Richtig gute Narkoseplanung.
Ist ultimativ wichtig, würde ich sagen.
Ja.
Also wenn ich so zurückblicke auf die Narkosen, die immer ohne Checkliste gelaufen sind und die mit, würde ich jetzt subjektiv sagen, die bei denen ohne Checkliste hat immer irgendwas gefehlt.
Ja.
Ja.
Genau. Und eben bei dieser Induktionseinleitung fällt dem Rettungssanitäter auf, die Infusion, die läuft nicht mehr so richtig. Wir haben uns dann entschieden, trotzdem einmal leicht an diesem Zugang zu ziehen. Manchmal hängt er ja irgendwie komisch und dann hat er wieder angefangen zu tropfen. Mhm. Irgendwie nicht so, wie man es von dieser weißen PVK in der Jugularsinterna gewohnt war, aber sie hat getropft und dann haben wir in dem Zug angenommen, dann liegt die irgendwie an der Wand und läuft deswegen nicht so gut. Und tatsächlich haben sich dann diese 3 Medikamente auch spritzen lassen darüber. Mhm. Nach der erwarteten Zeit nach Rocuronium ist aber tatsächlich einfach wirklich gar nichts passiert. Also es gab keine CO2-Apnoe und der Patient hat auch einfach weitergeatmet. Und dann haben wir nochmal diesen Hals inspiziert, da war nichts dick. Und dann waren wir aber in der Situation, dass wir dann doch stark annehmen mussten, dass dieser Zugang nicht mehr da liegt, wo er sollte, wenn er jemals überhaupt da lag, wo er
hätte liegen sollen.
Oder wenn er jemals überhaupt richtig lag. Und dann muss man natürlich an der Stelle auch sich fragen, ist dieses Naloxon jeweils im Patienten angekommen? Oder zumindest in der Dosis, die wir auch IV gegeben haben.
Mhm.
Das wäre jetzt wieder so eine Stelle, wo man sich überlegen kann, macht man jetzt, oder was macht man überhaupt? Ja. Wir haben vorhin vom Bohren geredet.
Mhm.
Ich glaube, spätestens jetzt ist der Zeitpunkt angelangt, wo man zu der Maßnahme greifen muss und das haben wir dann auch gemacht. Und dann habe ich sozusagen in den Humerus gebohrt.
Mhm.
Und jetzt wäre dann auch wieder
nur, aus Interesse, weil es ja nicht so häufig ist, warum Humerus und nicht Tibia? Also weil distale Tibia wäre bei dem Patienten ja, wäre meine erste Idee gewesen.
Ganz, ganz blöder Grund. Ich mag Humerus-IO-Zugänge. Die haben eine bessere Laufrate und ich stand eh am Oberarm, weil ja die PVK im Hals lag. Und deswegen habe ich schon dann die Schulter frei gemacht.
Mhm.
Wir hätten noch die Hose aufschneiden und ausziehen müssen, deswegen so spontan.
Alles gut. Ist ja gleichwertig und du hast absolut recht. Die Daten sagen, der Humerus-IO-Zugang ist der bessere Zugang. Also es ist einfach nur, zumindest hier bei mir in der Gegend, nicht der Standard, dass jemand einen
Humerus. Der Standard ist es auf keinen Fall, auch bei uns nicht.
Ja.
Während ich den IO-Zugang gebohrt habe, hat dann der Notarzt wieder angefangen, eine Beutelmaskenventilation zu beginnen, um den Patienten wieder zu präoxygenieren.
Mhm.
Und nachdem der IO-Zugang dann sicher lag, also festen Sitz hatte und auch die Druckinfusion gut lief und da kein Ödem um die Einstichstelle war, haben wir dann die währenddessen erneut aufgezogenen Medikamente wieder appliziert.
Jetzt gebranntes Kind scheut das Feuer, konnte der Knochenmark aspirieren?
Knochenmark haben wir nicht aspiriert, es hat sich gut freisprengen lassen und
okay.
Macht er ja immer eine Knochenmarksaspiration davor?
Ich aspiriere immer einmal, weil dann bin ich mir sicher. Also,
Ich hab's auch schon mal nicht gemacht.
Ist das empfohlen vom Hersteller? Wisst ihr das?
Es ist auf jeden Fall ein sicheres Lagezeichen. Ob der Hersteller es informiert.
Wüsste ich auch nicht.
Aber nur wenn man es nicht kann, heißt es nicht, dass der Zug nicht liegt. Das muss man halt bedenken. Also, es ist, wenn es geht, bist du sicher, der Zugang liegt im Markraum. Wenn es nicht geht, heißt es aber nicht, dass der Zugang nicht trotzdem liegt. Also, es ist so ein.
Hochspezifisch, überhaupt nicht sensitiv.
Ja, genau. Ja, genau.
Okay. Ja, also es hat sich super freispülen lassen und es hat sich kein Ödem gebildet. Von daher sind wir diesmal auch wieder ausgegangen, der Zugang liegt. Und tatsächlich hat sich dann dadurch, dass die Narkosemedikamente diesmal dann doch die Wirkung gezeigt hat, konnten wir uns relativ sicher sein, dass zumindest die Medikamente angekommen sind. Und jetzt kam so ein bisschen das zweite Problem in diesem Einsatz und zwar bei Laryngoskopie fällt auf, da ist irgendeine komische Wucherung im Hypopharynx und die Glottis ist auch massiv angeschwollen. Das heißt, unerwartet schwieriger Atemweg. Was noch war, ist alles voll mit zähem Schleim. Das hat sich absaugen lassen. Einstellen lassen hat sich das Ganze auch gut. Aber tatsächlich waren die räumlichen Gegebenheiten nicht ganz so schön. Der erste Laryngoskopie-Versuch oder die Einlage von einem Endotorialtubus mit normalem Führungsstab war dann frustran. Und tatsächlich ist relativ schnell auch die Sättigung gesunken. Und wir hatten das vorher auch laut gemacht, dann irgendwann ist es aufgefallen, diese tieferen Töne, und haben dann bei einer Sättigung von 85 erst auch tatsächlich das Ganze abgebrochen und sind wieder auf die Beutelmaskenventilation zurück. Und Da ist dann aufgefallen, dass der Sauerstoffzufluss oben die ganze Zeit nur auf 6 Liter stand. Und dann haben wir den erst hoch auf 15 Liter gedreht. Und dann hatten wir ja vorher schon besprochen, wenn der erste Laryngoskopieversuch fehlschlägt, dann wechseln wir auf den Bougie und haben dann in dem Zuge auch gleich einen kleineren Endotracheal-Tubus genommen. Also von 8 auf 7 gewechselt.
Aber genau, aber Bougie macht ja auch nur Sinn, wenn Laryngoskopie, also wenn die Stimmritze darstellbar ist.
Genau, die war darstellbar, aber es war räumlich so eng, dass da der Tubus sozusagen nicht platziert werden konnte.
Jetzt wieder Deutschland intern, Deutschland ist ein Flickenteppich, Deutschland intern Unterschied, ihr habt kein Demandventil auf dem RTW.
Nein. Also wir haben sozusagen für das Beatmungsgerät so eine Kupplung, aber wir haben nur einen ganz normalen 0 bis 15 Liter Deckenanschluss im RTW.
Okay, gut.
Soll hoffentlich kommen, irgendwann.
Ja, ist ja.
Wir haben es auch noch nicht.
Okay, ich wüsste gar nicht ohne. Also, auch auf also wir haben das auch auf der Intensivstation eingeführt und haben Demandventil zum Präoxygenieren und zum Beatmen da hängen für einen Beutel.
Ich nehme tatsächlich auch immer gerne, oder ich biete es immer an, oder ich schlage es mal vor, den RSI-Modus mit sozusagen Demandsauerstoff über die Maske. Und die meisten Anästhesistinnen mögen das auch mal ganz gerne, weil es mehr oder weniger ist wie im OP, sozusagen Maske fest draufhalten und ja. Dann. Finde ich, kann man auch mal ganz schön das Titanvolumen sehen und finde ich eigentlich auch ganz schick. Ja. Habt ihr sowas?
Der NAF-Medomat hat das, den wir haben, aber der ist halt meistens bei der Narkoseanleitung dann nicht da.
Ja, das war ja der Vorteil zum Beispiel auch wieder am RTW.
Ja.
Und bei uns sind die Beatmungsgeräte auf dem NAF und auf dem RTW gleich. Also sind beides, die haben beide Beatmungsmodi, die man sich so wünschen kann.
Ja, ist bei uns nicht so.
Ist das auch nicht so. Und bei uns ist dann noch das Gerät sozusagen, was CCSV kann, ist eigentlich das Gerät, was auf dem RTW ist. Das sollen wir aber bei der Reha verwenden. Also es ist da auch schon so ein bisschen schwierig. Und in der Tat habe ich das noch nicht ausprobiert. Aber ich werde das, wenn ich denn dann irgendwann mal in 100 Jahren wieder fahre, auf jeden Fall ausprobieren, was du gerade gesagt hast, ob wir so einen RSI-Modus haben, sozusagen darüber dann zu präoxygenieren. Finde ich richtig cool. Habe ich schon
was mitgenommen. Was man auch nehmen kann, ist CPAP-ASB ohne Titanium oder
klar.
Ohne ASB ohne Piep. Oder ja. Tatsächlich kann man es ja tatsächlich auch dazu nehmen.
Ja, könntest du machen, ja.
Ja, ein bisschen Piep schadet nicht. Also.
Zurück zum Fall. Der zweite Laryngoskopieversuch mit dem Bougie und dem Spatel ist dann auch fehlgeschlagen und es muss sozusagen ein dritter Versuch gestartet werden. Wir haben aber keinen Device-Wechsel unternommen, sondern die F-Shuttlerin haben wir einmal abgestellt. Sie soll sozusagen sagen, wenn diese Sättigung wirklich wieder sinkt und spätestens Stopp sagen, wenn die 90 erreicht. Und der dritte Laryngoskopieversuch mit Bougie hat dann tatsächlich funktioniert und der Bougie ist dann in der Stimmritze gelandet und wir konnten auch den Tubus zum Glück dann einbringen.
Nur, warum, also habt ihr kommuniziert, warum kein Device-Wechsel im dritten Versuch, wenn ihr es vorher sogar anders besprochen hattet?
Ich muss jetzt überlegen, warum, ich glaube, den Larynx-Tubus haben wir einmal in den Raum geworfen, aber mit dieser unklaren Buchung im Hypopharynx wollten wir das nicht machen und unser Notarzt war zuversichtlich, dass es klappt mit dem Bougie.
Mhm.
Und im Endeffekt hat er recht behalten.
Ja, alles gut. Ich glaube, ich würde mir das auch rausnehmen, zu sagen, ich glaube, ich kriege das hin. Lass mich nochmal versuchen. Also, das gehört ja ein Stück weit dazu.
Muss ich natürlich überlegen, wenn es jetzt dann wieder zu einer Desaturierung gekommen wäre, was man als nächstes macht. Also, man muss ja sagen, die Rückfallebene Beutelmaskenventilation hat ja zu keiner Zeit nicht funktioniert. Also, es hat immer funktioniert.
Ja.
Zumindest Sauerstoff rein und CO2 raus, das hat immer funktioniert. Das war.
Das hat auch richtig viel Sicherheit, die man dann dadurch hat, ne?
Genau. Nachdem dann der Tubus tatsächlich die Stimmritze passiert hatte, waren wir alle zumindest sehr, sehr. Also ich habe gemerkt, ich habe kaum noch mentale Ressourcen und das war für uns alle ziemlich stressig. Wobei man sagen muss, dass zu keiner Zeit zur Hektik gekommen ist, was bestimmt auch der Checkliste geschuldet war und dadurch, dass wir das gut besprochen hatten, was wir machen. Wir haben dann nochmal eine Checkliste für nach der RSI, also für nach der Narkoseeinleitung. Und die sind wir dann wirklich nochmal komplett stumpf durchgegangen. Also Auskultation, CO2-Kurve, Beatmungsparameter einstellen. Da steht auch drauf solche Sachen wie Wärmeerhalt und Kraftdruck messen. Das haben wir dann wirklich alle stumpf nochmal durchgemacht. Und als das fertig war, sind wir dann Richtung Schockraum gefahren.
Mhm.
Und haben unsere Patienten dann nach dem geraumen Zeitraum doch stabil in der Klinik abgegeben. So viel zu dem Fall.
Weißt du, was es am Ende dann wirklich war?
Tatsächlich nicht, nein.
Ah, schade.
Ja, okay. Ich habe einmal noch, wir nennen das immer bei uns Visite machen, weil wir eigentlich nur über den Hof laufen müssen, um sozusagen dann in der Klinik nachzufragen, was es ist. Und der Tox-Bericht war natürlich positiv auf Opiate, Benzodiazepine und ich glaube Amphetamin war negativ. Also tatsächlich war das dann im Endeffekt nicht mehr gut zu verwerten.
Ja, aber der wird immer positiv sein, weil allein das Paladon macht ja einen positiven Tox-Screen, wenn er regelmäßig zur Substitution geht. Also das ist ja, wenn es nur ein quantitativer Test ist, wenn es ein quantitativer ist, der wirklich misst, wie hoch die Spiegel sind, ist was anderes. Haben aber die, also würde mich sehr wundern.
Das war nur ein qualitativer, also positiv, negativ mehr.
Ja.
Und also ich kann da leider kein Follow-up bieten.
Ja.
Alles gut.
Erstmal super spannender Fall und was ich besonders schön fand, als ich ihn gelesen habe, dass es sich halt nicht, die klassischen Fehler sind ja Kommunikationsfehler. Da lässt sich es immer irgendwie und ihr habt von der Kommunikation her, habt ihr ja in der Beschreibung großartig gearbeitet, das muss man erstmal herausheben, dass ja vieles in dem Einsatz sehr, sehr gut lief. Und es ist ja keine grob falsche Entscheidung getroffen worden. Also Entscheidungen, die man sicherlich diskutieren kann, aber nichts, wo man einen Finger drauf zeigen kann und sagen kann, das würde mir niemals passieren. Also würde ich mich nie aus dem Fenster lehnen und sagen, das habe ich noch nicht so gemacht. Ich glaube...
Ich meine, wir leiten in der Anästhesie, klar, bei elektiven PatientInnen regelhaft mit einem Zugang ein.
Ja.
Mit einer rosanen Wirkung. Ja. Also...
Haben dann natürlich noch die Rückfallebene Gas, also zumindest in den meisten OPs.
Das stimmt.
Aber genau, aber was man halt, glaube ich, schon sagen muss, warum in heutiger Zeit kein IO-Zugang? Also warum das Risiko eingehen, also nicht zumindest als, wenn man schon über einen zweiten Zugang spricht in eurer Checkliste, warum nicht zumindest als zweiten Zugang einen IO-Zugang direkt etablieren? Das ist
ja, definitiv. Also das ist auch das, was wir nachher, wir haben das sehr gut nachbesprochen nochmal und haben auch gesagt, so ab jetzt wird da keine Ausnahme gemacht. Jeder Patient oder Patientin, die eine Narkose bekommt, bekommt einen zweiten Zugang, wenn es nur irgendwie möglich ist. Und wie macht ihr das? Macht ihr regelhaft zwei Zugänge?
Für Narkoseeinleitung eigentlich schon. Aber auch da bin ich auch schon auf die Fresse gefallen, deswegen mache ich das. Hm. Also jetzt.
Also spätestens ab jetzt werde ich auch immer, einer von euch sagt das immer, eine Lanze dafür brechen. Ich weiß nicht, ob Johannes oder du.
Ich glaube, wir sagen das beide mittlerweile.
Ja, aber ein zweiter Zugang ist ab jetzt immer ganz vorne mit dabei.
Also warum ich es eigentlich immer mache, weil ich bei der Notfallnarkose immer damit rechne, Vasopressoren geben zu müssen. Mhm. Und ich allein für die Vasopressoren, die ich auch, wie ihr das auch geplant habt, meistens mit Adrenol, also Norepinephrin mache, die muss ich kontinuierlich geben. Und wenn ich sie kontinuierlich gebe, brauche ich eigentlich einen separaten Zugang. Deswegen, aber ich weiß auch nicht, ob ich bei so einem schwierigen Zugang und 1000 frustrane Versuche, 16 Nadeln schon verbraucht. Also übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine.
Also der erste Learning Point, den wir so mitgenommen haben, ist auf jeden Fall, ab jetzt immer einen zweiten Zugang und wir haben auch gesagt, wir hätten eigentlich schon früher dran denken können, die Bohrmaschine auszupacken und da einen Zugang zu etablieren. Der Patient war jetzt nicht 100% kritisch, aber halt auch nicht wirklich gesund und von daher ist es schon immer eine Abwägungssache, finde ich, aber im Nachhinein betrachtet hätten wir früher den IO-Zugang auspacken können. Ihr habt vorhin darüber geredet, dass ihr Naloxon auch in die Nase hättet geben wollen.
Können. Ob ich da in dem Moment drauf gekommen wäre, ich habe halt nur in dem Moment, wo du es beschrieben hast, überlegt, wofür wollen sie jetzt einen Zugang haben? Okay, sie wollen Naloxon geben. Und dann habe ich halt überlegt, was sind Alternativen? Und dann habe ich halt an das Naloxon-Nasenspray von den Polizisten in Amerika gedacht.
Tatsächlich, im Nachgespräch hat der Notfallsanitäter vom Rettungswagen und ich beide gesagt, wir haben darüber nachgedacht, ob wir es nicht einfach EM geben und haben aber beide verpasst, das auch auszusprechen. Also sozusagen, wir haben dagegen verstoßen, sagt, was sich bewegt nach CM, auch zu sagen, wollen wir es nicht EM geben. Das wäre in dem Sinn, oder haben wir nachher gesagt, wäre eigentlich auch noch eine gute Alternative gewesen.
Ja.
Was würdet ihr bevorzugen? Muskulär oder nasal?
Ich glaube, ich würde es eher nasal machen.
Ja.
Und in welcher Dosis?
Ich würde da wahrscheinlich einfach die Ampulle nehmen, die aufziehen und die nasal geben.
Wahrscheinlich musst du es höher, also dreifach.
Aber vermutlich musst
in meinem
noch
Kopf
mehr, ne?
Ist alles, was du nasal gibst, dreimal so hoch wie IV.
Ich habe irgendwie 2 Milligramm im Kopf für nasal, deswegen. Und 0,8 IM, deswegen, ich weiß nicht.
Ja, aber.
Hätte ich nachgucken müssen.
Hätte ich auch nachgucken müssen. Also weiß ich auch nicht. Ich wäre auf 1,2 gelandet, ne? Nasal, ja.
Aber zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, Naloxon über einen alternativen Zugangsweg wäre definitiv eine gute Option gewesen. Dann, was uns auch noch aufgefallen ist, eben der Sauerstoff, der nicht auf 15 Liter aufgedreht ist. Woran das jetzt lag, kann ich gar nicht mehr sagen. Entweder, weil der Sauerstoff für den Transport zitriert war auf 6 oder 9 Liter oder weil die Deckenanschlüsse sind bei uns so, dass die Stelle, die anzeigt, wo der Sauerstoff los ist, die ist an der Decke oben. Mhm. Das heißt, es ist mehr oder weniger blind. Das ist sozusagen auch noch ein Fehler, der im Nachhinein dann aufgefallen ist oder zumindest bei dieser Reprä-Exponierung im Rahmen von der gescheiterten Narkoseeinleitung. Was wir uns auch noch überlegt haben, ist, hätte man nach dieser gescheiterten Narkoseeinleitung, bei der aufgefallen ist, dass der Zugang nicht läuft, nochmal Naloxon versuchen sollen oder eben doch Vorwärtsstrategie und weiter die Narkose. Ich glaube, darüber kann man auch streiten, aber...
Also, aber ich glaube, das Naloxon ist... Also, natürlich nicht komplett wegzuwischen, aber dass wir den Patienten jetzt dadurch so wach machen, halte ich für unwahrscheinlich. Also, ich würde dann doch eher Vorwärtsstrategie. Und was ich noch aufwerfen möchte, ist wirklich die Diskussion und bewusst eine Diskussion, nicht ein hätte man, aber braucht so ein Patient im RTW unbedingt einen Tubus? Also
definitiv.
Was ich mich jetzt halt frage, ich mache ja mittlerweile relativ viel Intensivmedizin und auf Intensivstationen würde ich Intoxikierten nicht intubieren. Also den würde ich halt da liegen lassen. Und im Endeffekt ist er schlechter überwacht als im RTW. Klar, es wackelt nicht und es ist, aber von einem reinen Manpower her ist er schlechter überwacht.
Ja, ich erinnere mich, ich glaube, ihr habt auch eine RCT aus Frankreich vorgestellt, ja, wo man das untersucht hatte, genau, mit Narkose, keine Narkose oder Atemwegssicherung, keine. Da kamen die dann auch in der Regel schlecht dabei rum. Auf jeden Fall hätte man sich wahrscheinlich auch überlegen müssen, ob man da jetzt eine Narkose macht oder nicht. Ein anderer Punkt, den wir noch überlegt hatten, war, ob man hätte noch Blindflumazenil geben wollen.
Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, weil irgendwie dafür gab es ja nicht so wirklich...
Und du machst dir irgendwann auch deine Narkose kaputt, ne? Also irgendwann
das stimmt,
hast
natürlich
du dir
auch
alle
wieder
Rezeptoren blockiert, mit denen du Narkose machen kannst. Also Ketamin geht natürlich meistens, aber Ketamin-Mono brauchst du auch viel. Ja.
Ja, genau. Also das sind so die großen Punkte. Dieser zweite Zugang, dann die Narkoseeinleitung, ja oder nein. Naloxon mit dem zweiten Zugangsweg. Und das waren so das sind so diese Fehler, Narkoseeinleitung, Fehler, ja, nein, haben wir diskutiert. Aber das sind so diese Punkte, die man in diesem Einsatz auf jeden Fall einmal herausziehen kann und diskutieren kann. Und das ist auch das, was ich mitbringen wollte.
Vielen, vielen Dank fürs Teilen deines Lieblingsfehlers. Das ist super wertvoll. Und genau das ist das, was wir wollen. Wir wollen aus Fehlern anderer oder Fehlern in anderen Einsätzen lernen, damit wir es vielleicht das nächste Mal anders oder besser beurteilen. Und deswegen, wenn ihr so einen Fehler habt, schreibt ihn doch bitte an uns, lieblingsfehler@pin-up-docs.de, damit wir ihn in einem der kommenden Podcasts besprechen können. Ob komplett anonym, sodass wir ihn vorlesen, oder wie jetzt mit Anton, dass wir das mit dem Interview machen, das entscheidet ihr ganz, ganz frei. Genau.
Danke dir, Anton.
Anton, hast du noch abschließend irgendwas loszuwerden?
Ja, benutzt RSI-Checklisten, die sind echt sehr, sehr wertvoll. Das kann ich nur wiederholt sagen.
Gute Take-Home-Message kann man gut so stehen lassen. Vielen Dank.
Danke sehr.